Diversität, Demografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. In diesem Podcast Diversität auf dem Weg wollen wir Ihnen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Wir, das ist das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Unterstützt werden wir dabei von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationalitäten und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Heute sind digitale Lernangebote unser Thema. Mein Name ist Margret Heckel und ich möchte ganz herzlich Corinna Vogt begrüßen, die Geschäftsleiterin DB Learning, Training and Consulting bei der Deutschen Bahn. Liebe Frau Vogt, herzlich willkommen zurück hier beim Podcast Diversität auf dem Weg. Wir haben uns im Frühjahr 2021 schon einmal über Bildung und Weiterbildung unterhalten. Damals mit dem Fokus auf Quereinsteiger, aber auch über den Corona-bedingten Umstieg auf digitale Bildungsangebote. Heute, fast ein Jahr später, können wir konstatieren, dass die digitalen Angebote sicher bleiben werden, auch weil sie viele Vorteile haben. Deshalb wollen wir uns heute ganz detailliert auf digitale Angebote konzentrieren. Was haben Sie uns mitgebracht, liebe Frau Vogt?
Ja, liebe Frau Heckel, ich habe Ihnen heute 3 Perspektiven auf das digitale Lernen mitgebracht. Zum einen digitale Lernangebote, sogenannte Lernnuggets, als auch unsere DB University. Zweite Perspektive sind die Teilnehmererfahrungen mit diesen Angeboten. Der dritte Blickwinkel sind unsere Trainer und Lernbegleiter, die sich ja auch kompetent in dieser neuen digitalen Lernwelt bewegen müssen.
Prima, das klingt sehr spannend, zumal wir jetzt ja auch zu jedem Thema mit Teilnehmern der jeweiligen Trainings gesprochen haben. Lassen Sie uns mit den Lernnuggets anfangen. Was das ist, erklärt uns Rainer Dittmar, der seit vielen Jahren als Referent im Bereich Qualifizierung, Infrastruktur und Bahnbetrieb tätig ist.
Ein Lernnugget ist aus unserer Sicht, so wie wir es bei der Bahn definieren, eine kleine Lerneinheit, maximal bis zu 5 bis 10 Minuten an der Stelle, wo ich selbstständig, und das ist das Entscheidende, selbstständig als Teilnehmender mich informieren kann über ein bestimmtes Thema, mich darin vertiefen kann. Es ist insbesondere für Grundlagenwissen geeignet, um auf diese Art und Weise orts- und zeitunabhängig zu lernen und ja, mir Informationen zu besorgen, die ich für meine tägliche Arbeit benötige.
Und diese Lernnuggets, die empfehlen Sie einfach so einzustreuen in die tägliche Arbeit? Oder gibt es da, ja, wie wendet man die an? Wie nutzt man die?
Die Nutzung an sich entscheidet ja der Teilnehmende am Ende des Tages. Also das heißt, wie geht er damit um? Und wichtig ist, das zur Verfügung stellen dieser Lernnuggets, das einfache zur Verfügung stellen der Lernnuggets. Das heißt, es darf kein großer Aufwand sein, dort entsprechend heranzukommen. Wir haben bei uns eine Lernwelt sozusagen, also eine Plattform, auf die jeder Teilnehmende der Deutschen Bahn oder Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf kann. Und er kann sich dann dort entsprechend die Lernnuggets runterladen, anschauen, ja, und entsprechend dann auch nutzen.
Liebe Frau Vogt, warum sind solche Mikroeinheiten so sinnvoll? Wie ist das mit unserer Aufnahmefähigkeit für Neues?
Das wissen wir eigentlich auch aus der Erfahrung, denke ich, viele von uns möglicherweise noch aus der Schule. Damit Lernen wirklich nachhaltig ist, müssen neu erlernte Informationen vom Gehirn ins Langzeitgedächtnis aufgenommen werden. Wir alle haben, glaube ich, früher mal in der Schule Gedichte auswendig gelernt. Und wir wissen noch, es braucht dazu Wiederholung, es braucht Pausen, es braucht Fokus und es braucht Relevanz. Und mit diesen Lernnuggets, das sind ja kleine digitale Einheiten, können wir in der fachlichen und technischen Weiterbildung ja komplexe Inhalte runterbrechen in kleinere, ja, wir sagen verdaubarere Einheiten. Und das ist so wichtig, weil das für uns als Unternehmen insgesamt gut passt zum Trend der Individualisierung und Flexibilisierung des Lernens. Rainer Dittmar hat es ja gerade auch schon erwähnt. Es bietet die Möglichkeit, dass zum Beispiel Teilnehmer zur Vorbereitung oder auch zur Nachbereitung von längeren Seminaren diese Lernnuggets nochmal nutzen können. Sie können sie in ihren Alltag integrieren, sie können sie jederzeit abrufen und wiederholen und so dem eigenen individuellen Lernrhythmus besser anpassen. Und das wiederum unterstützt uns darin in unserer Strategie des selbstgesteuerten Lernens. Wir denken einfach, das geht nur, wenn das Angebot so vielfältig ist wie unsere Mitarbeitenden und deren individuelles Lernverhalten.
Wie können Firmen ihre Bildungsinhalte denn, ich sage jetzt mal, nuggetisieren, also in diese Mikroeinheiten, in diese kleinen Lerneinheiten runterbrechen?
Ich glaube, dass der erste wichtige Schritt ist immer zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Also wer soll da etwas lernen? Was haben die für ein Vorwissen? Und warum sollte dieser Lerninhalt überhaupt für diejenigen von Interesse sein? Also das Thema Relevanz. Weiterhin ist immer ganz, ganz wichtig, gerade wenn man so kleine Einheiten bauen will, was ist das Lernziel? Also was soll hängen bleiben? Ja, denn wir können in so kurze Lerneinheiten nicht wahnsinnig komplexe Informationen reinpacken, dann ist das alles viel zu dicht gedrängt und nicht verarbeitbar. Wir setzen das häufig eher ein in der Grundlagenvermittlung, wenn es darum geht, dass Teilnehmer sich mal einen Überblick über ein Thema verschaffen. Und das hilft bei der Komplexitätsreduktion und das zahlt wiederum ein auf die Nachhaltigkeit des Lernens. Wenn also klar ist, welche Zielgruppe und welche Ziele, dann kann man sich überlegen, was für ein Tool setzt man denn dafür ein? Also da gibt es ganz tolle Sachen. Man kann ein Video drehen mit Experten, man kann ein Quiz machen, man kann Erklärfilme drehen, man kann auch kleine E-Learnings machen. Also da ist eigentlich der Kreativität keine Grenze gesetzt. Dazu gibt es inzwischen auch ganz, ganz viele Anbieter auf dem Markt, die einen da unterstützen kann. Aber ehrlich gesagt, vielleicht auch in kleineren Unternehmen oder wenn die Budgets nicht da ist, ich würde auch immer empfehlen, mal hinzuschauen, was kann man mit den eigenen Mitarbeitenden hier produzieren. In der Regel hat ja heutzutage jeder Mitarbeitende irgendein Smartphone, auf dem ganz viele Apps sind, mit denen man solche Podcasts produzieren kann. Und die Mitarbeitenden sind in der Regel auch die wichtigsten Wissensträger im Unternehmen. Und da mal zu schauen, haben wir vielleicht in den eigenen Reihen Mitarbeitende, die Lust haben und die auch das Wissen haben, um solche kleinen Podcasts zu produzieren. Dabei ist nur eine Sache ganz wichtig, nämlich Qualitätssicherung. Gerade wenn es auch um technische Inhalte geht, um sicherheitsrelevante Inhalte geht oder Inhalte, die in Richtung Kunde gehen, muss dann nochmal im Sinne von mindestens 4 Augen jemand drüber gucken und das freigeben.
Aber das ist ein wahnsinnig spannender Aspekt, Frau Vogt. Da würde ich gerne noch ein bisschen bleiben, dass die Mitarbeitenden mithelfen können bei der Bereitstellung dieser Lerninhalte. Also Sie sagen, das Unternehmen fängt jetzt erstmal an, überlegt sich die Grundlagen, die kann man dann eben auch in diesen Lernnuggets, diesen Mikroeinheiten in die Belegschaft bringen und dann aber bittet man praktisch die Mitarbeitenden um Rat mit ihrem impliziten Wissen, dass sie das zugänglich machen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Da wird man einen Aufruf starten oder wie kann man da mit seinen eigenen Mitarbeitenden ins Gespräch kommen?
Ich bin überzeugt, dass es heute schon so ist, auch wenn ich auf mich selber gucke, dass man sich ja häufig Tipps und Tricks in der Anwendung von Technologien, von Technik auch mal schnell per WhatsApp weiterleitet oder über Teams. Ja, kannst du mir mal kurz helfen? Und häufig ist es auch so, dass kleine Filmchen gedreht werden mit dem Handy und weitergeleitet werden. Und das ist sicherlich immer dann ein Aufsatzpunkt, um zu gucken, wo suchen Mitarbeitende einfach immer kollegialen Rat, weil sie vielleicht irgendwo stecken bleiben in der Anwendung von Technologien oder von Tools. Also da mal hinzugucken und sie zu fragen und zu sagen, wo könntet ihr denn so etwas brauchen? Damit hat man auch die Zielgruppe klar und man hat den Inhalt klar. Und möglicherweise dann auch mal zu fragen, was habt ihr dazu denn schon produziert? Ja, und daraus dann etwas zu bauen. Das ist sicherlich ein guter Ansatzpunkt.
Ja, super, ja, ein toller Hinweis. Frau Vogt, kommen wir zu unserem zweiten Thema, der Azubi-Ausbildung in Corona-Zeiten. Da haben Sie jetzt ja auch sehr viele Erfahrungen gemacht als Deutsche Bahn. Welche virtuellen Angebote bleiben? Und auch da wieder die Frage, wie können kleinere Unternehmen in die Bildungsarbeit einbinden?
Also das, was wir generell merken ist und tun mussten, ist, dass man vieles viel stärker auf virtuell umstellen kann, als wir das wahrscheinlich früher vor Corona gedacht haben. Und wenn es um reine Wissensvermittlung geht, also da, wo früher Teilnehmende und auch Azubis sich in einen Raum gesetzt haben und jemand hat Inhalt vermittelt, besteht immer die Möglichkeit, sofern man beispielsweise Microsoft Teams hat oder auch andere Tools hat, dass man das heutzutage nicht mehr in Präsenz machen muss. Und ich glaube, da hat sich auch die Erwartungshaltung verändert. Das heißt, dass wahrscheinlich auch Azubis heute denken, Mensch, dass ich dafür extra irgendwo hinfahre, um an diesem Kurs teilzunehmen, das muss doch gar nicht sein. Damit müssen wir umgehen. Wir haben auch gemerkt, dass selbst so Dinge wie Sozial- und Methodenkompetenztrainings, die wir durchführen mit unseren Azubis, auch das kann man virtuell machen. Beispielsweise gibt es sogenannte Escape Room-Spiele, in denen Krisensituationen simuliert werden, die aber Spaß machen, die spielerisch sind. Auch da kann man die Kompetenzen in diesem weichen Bereich stärken. Also auch das lässt sich anwenden, macht Spaß und entspricht in gewisser Weise auch dieser Generation, die ja viel digitaler groß geworden ist als vorangegangene Generation. Grenzen hat das Ganze gerade bei der Zielgruppe Azubis da, wo es einfach darum geht, dass junge Menschen noch ihren Weg suchen im Leben und auch Orientierung suchen. Und manchmal sind das auch so ganz praktische Dinge. Wir haben zum Beispiel Azubis, die zum Antritt an ihre Berufsausbildung in eine andere Stadt gezogen sind, um dort ihre Ausbildung bei uns zu machen. Und da ist es total wichtig, als Ausbilder das im Blick zu haben, mitzubekommen und zu schauen, geht's demjenigen gut? Und das kann auch mal sein, dass wir dann gemeinsame Mittagspausen organisieren. Also man kann, glaube ich, so junge Menschen nicht eine Ausbildung komplett virtuell machen lassen, sondern sie brauchen da einfach auch persönliche Begleitung und Unterstützung, Beratung, immer wieder ein Gespräch und den Kontakt. Ja. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die auch Ausbilder haben, hier wirklich den Blick für den Einzelnen zu haben, zu wissen, wie ist dessen private Situation, wie lebt er, wo wohnt er, wie lernt er und was für eine Unterstützung braucht der jeweilige Azubi.
Spannend, vor allem was diese Methodenvielfalt, diese neue angeht, aber natürlich auch die Abstimmung auf die individuellen Lernbedürfnisse. Und auch dazu haben wir mit einem Trainer bei Ihnen gesprochen, mit Nico Wasserbech, der seit vielen Jahren mit Auszubildenden arbeitet und von seinen Erfahrungswerten berichtet.
Herr Wasserbech, Sie bilden in nicht-technischen Bereich aus, also vor allem in Dienstleistungs- und im kaufmännischen Bereich. Ich nehme an, dass es dort auch viel um persönliche Kontakte und Interagieren in der Gruppe geht. Ist es analog besser oder gibt es da auch interessante digitale Lernprodukte?
Das Zwischenmenschliche ist online einfach nicht so abbildbar wie in Präsenz. Allerdings gibt es auch hier Methoden, die da sehr nahe dran rankommen, wie zum Beispiel die Rollenspiele oder auch, es gibt so viele Methoden, um die Kreativität zu fördern. Und was da Auszubildende manchmal dann präsentieren, ist schon erstaunlich. Ne? Ich habe da das Beispiel, dass sie dann bei so Rollenspielen dann tatsächlich ihre Unternehmensbegleitung anziehen, die Kamera anschalten und dann spielt einer den Kunden oder die Kundin und der andere ist eben dann die Beraterin.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die spannendsten digitalen Bildungsangebote, die Sie im Portfolio haben?
Das ist tatsächlich die hybride Form, also die Mischform zwischen digitalen Modulen, aber auch Präsenzmodulen. Und das macht auch tatsächlich den Azubis am meisten Spaß, weil wir dann eben in der Präsenz wieder die Komponente haben, das Sehen, des Kennenlernens, des gemeinsamen Erlebens, ist online schwieriger.
Was würden Sie denn Unternehmen empfehlen, die gerade erst anfangen mit der Digitalisierung? Also wenn die sich jetzt überlegen, wie gehen wir vor, was sind da Ihre Erfahrungen?
Also zum einen würde ich auf jeden Fall sämtliche Lernkonzepte und Ausbildungsunterlagen einfach kritisch mal prüfen. Wie kann man es denn auch anders vermitteln, das Fachwissen? Dann
Mitarbeitende natürlich technisch entsprechend ausstatten und sie auch darauf vorbereiten. Kreativ sein und vor allem das Wichtigste, was ich finde, ist mutig sein. Dinge einfach auch mal ausprobieren, wenn man sie auch noch nie gemacht hat. Und da kommen manchmal die spannendsten und interessantesten Dinge dann dabei raus. Also einfach auch Dinge mal zulassen.
Liebe Frau Vogt, jetzt haben wir bereits einiges über die Digitalisierungswende aus der Position der Lernenden erfahren. Was bedeuten diese Veränderungen jedoch für die Lehrenden, also für diejenigen, die in der Berufspraxis ausbilden?
Unterm Strich würde ich sagen, gilt es dieser neuen Vielfalt in den Lernmöglichkeiten, damit kompetent umzugehen. Also zum einen sicher zu sein in deren Anwendung, aber auch zu wissen, was passt denn wo. Und so wie gerade das auch deutlich wurde, wir sagen dann, ja, das ist Hybrid. Aber dahinter steckt ja ein kluges Konzept. Wann gehe ich in die Präsenz rein? Wann mache ich etwas Virtuelles? Was kann ich den Lernenden als Selbstlerneinheit geben? Und das erfordert nochmal eine ganz neue Kompetenz. Wir haben das aufgegriffen, weil wir gemerkt haben, es reicht nicht, einfach nur zu sagen, führt das Training dann bitte virtuell durch, sondern es braucht hier einfach auch Ideenaustausch, damit Trainings genauso lebendig und interessant sind und die Teilnehmenden wirklich sagen, naja, ich war erst skeptisch, ob das wirklich so gut wird, wenn das nur in Anführungsstrichen virtuell ist. Wir kriegen aber zunehmend Rückmeldungen, dass Teilnehmende sagen, boah, das war lebendig, das hat Spaß gemacht, hab da gerne daran teilgenommen. Und unter der Corona-Zeit-Pandemie stehen wir natürlich vor der Herausforderung, dass wir auch Trainer und Lernbegleiter virtuell weiterbilden müssen, damit sie im Virtuellen und Digitalen noch besser werden. Also war sozusagen die doppelte Herausforderung. Und wir haben das gelöst über eine Community. Wir nennen das Wir-Community, Wissensgestalterinnen. Das steckt da sozusagen hinter, um Wissen und Lernen voranzutreiben und zu professionalisieren. Und auch dort ist es so, dass sich die Trainer und Lernbegleiter kleine Lernnuggets, dass sie diese nutzen können, um sich mit Tipps und Tricks, wie kann ich ein virtuelles Training interaktiver gestalten, wie kann ich in das Training einsteigen, ja, sich das anschauen können, aneignen können und aber auch, dass sie in der Community untereinander in den Austausch treten können, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Und da kriegen wir sehr positive Feedbacks zu. Das wird sehr geschätzt. Man darf das einfach nicht unterschätzen, dass das auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, bestehende Lernkonzepte aus dem Präsenztraining umzustellen in neue Lernformate.
Das ist eine wichtige Idee, dass auch die Ausbilder sich zusammenschließen und voneinander lernen. Sehr interessant. Und wie geht es weiter mit diesem Austausch untereinander?
Zum einen ist diese Community etwas, was jetzt wirklich lebt und weiterentwickelt wird. Das gilt es dann natürlich auch zu pflegen. Und das wird auch von den Mitgliedern dieser Community selber getan. Aber es braucht auch immer ein gutes Community-Management. Was wir darüber hinaus machen, ist jetzt, dass wir uns für 2022 vorgenommen haben, die gesamte Qualifizierung für Trainer und Lernbegleiter, die wir heute schon im Hause haben, nochmal anzuschauen und auf einen einheitlichen hohen Standard für den gesamten Konzern zu heben. Und dabei wird ganz wichtig sein, eben zu sagen, ja, Lernen ist heute vielfältiger und wir müssen Trainer und Lernbegleiter von vornherein qualifizieren eben für die unterschiedlichen Formen, für Präsenzlernen, für virtuelles Lernen, für hybride Formen und, dass sie da sattelfest drin sind, sich da sicher drin bewegen können und Lernangebote wirklich konstruieren können, die der Zielgruppe und den Zielen gerecht werden.
Spannend, außerordentlich spannend und sehr zukunftsweisend, weil wenn Sie das einmal richtig im Griff haben, dann kann man da ja praktisch immer wieder von Neuem drauf aufsetzen und das ganze Spektrum erweitern. Und es ist eben immer alles verfügbar. Das ist wunderbar eigentlich, oder?
Genau, das ist das Ziel wirklich. Also da jetzt nicht einmalig sozusagen zu investieren, sondern insbesondere durch Qualifizierungsangebot in Kombination mit so einer Community etwas zu schaffen, was lebt, was auch von den Beteiligten selber vorangetrieben wird. Und ich glaube, das weiß auch jeder, Trainer und Lernbegleiter sind immer Menschen, die Spaß haben am Lernen. Und da ist von vornherein eine hohe Motivation gegeben, selber die Dinge auch in die Hand zu nehmen und Wissen zu teilen und sich gegenseitig zu stützen, um gegenseitiges Lernen zu ermöglichen.
Super. Frau Vogt, lassen Sie uns schließlich noch zur virtuellen DB University kommen. Was ist da im Angebot?
Ja, im Unterschied zu den kleinen Lernnuggets ist das hier wirklich ein Studium, ein Bachelorprogramm, das wir motivierten und leistungsstarken Mitarbeitenden anbieten. Eine akademische Qualifizierungsmöglichkeit auch für Mitarbeitende, die bisher beispielsweise kein Abitur haben, allerdings mindestens 3 Jahre Berufserfahrung nach der Ausbildung. Das Studium basiert auf einem digitalen Fernstudium, das von einem DB-spezifischen Rahmenprogramm begleitet wird. Und die DB übernimmt hier 50% der Studiengebühren. Unsere Mitarbeitenden können die eigene Berufserfahrung dort nutzen und einbringen. Und das Ganze wird übersetzt in Punkte, ECTS-Punkte, die da angerechnet werden. Das, was man merkt bei diesem Studium, ist, es braucht wirklich hier eine hohe Motivation und eine hohe Selbstdisziplin. Und wir unterstützen Studierende dort auch mit Beratung, Coaching, auch Vernetzung untereinander, damit sie erfolgreich bis zum Studienabschluss durchhalten.
Wir haben uns dazu mit Josip Pfad unterhalten, der neben seinem Job als Triebfahrzeugsplaner Wirtschaftsinformatik studiert. Dass er das berufsbegleitend und digital machen kann, war für ihn ausschlaggebend, hat er uns gesagt.
Der größte Vorteil ist natürlich, dass auch im Homeoffice alles auch im Studio machen kann. Das heißt, ich musste keine Klausuren fahren, ich kann von zu Hause alles machen. Ich kann auf die Studieninhalte von zu Hause zugreifen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin heute bereit für die Prüfung, kann ich mich für morgen schon anmelden und schreibe dann die Prüfung auch von zu Hause. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie warten muss auf irgendeinen Prüfungstermin. Oder wenn ich jetzt sage, oh, ich habe mich für nächste Woche angemeldet, merke 3-4 Tage davor, okay, das wird nichts, dann melde ich die Prüfung halt wieder ab ohne Probleme. Ich habe mir auch einen eigenen Plan erstellt, für Fächer, die jetzt zum Beispiel ein bisschen härter werden können. Alle IT-Themen habe ich ja eher mit 8 Wochen bedacht, dass ich mir dort 8 Wochen Zeit nehme. Die wirtschaftlichen Themen, die habe ich so mit 4 Wochen bedacht, weil ich da einfach fitter bin und auch in dem wirtschaftlichen Bereich halt die Ausbildung gemacht habe und mir das halt nicht so schwer fällt. Und ja, da muss man halt dranbleiben und möglichst, bin jetzt auch 4 Jahre, dass ich dann nach 4 Jahren natürlich auch den Abschluss habe.
Josip Pfad hat keine ganz einfache Bildungskarriere hinter sich und sein Beispiel zeigt, wie wichtig eine modularisierte und auch digitalisierte Bildung heutzutage ist. Er hat nach der 10. Klasse die Realschule beendet, dann das Fachabitur angefangen, es nicht bestanden, dann eine Ausbildung angefangen, die ihm aber nicht gefallen hat. Er hat sie dann abgebrochen nach 2 Jahren. Dann hat er sein Leben komplett umgekrempelt, hat 60 Kilo abgenommen, das Fachabitur beendet und sich dann wieder neu um einen Ausbildungsplatz beworben.
Ja, habe mich dann auch angefangen zu bewerben, was aber auch nicht so einfach war. Viele wollten den Hintergrund wissen, wie kommt abgebrochenes Fachabi, abgebrochene Ausbildung, dann doch jetzt ein ganz gutes Zeugnis in der Schule. Ja, viele hat es interessiert, aber viele haben dann auch gesagt, okay, nee, wollen wir nicht, so in der Sicht. Und bei der BAM wurde ich halt genommen, konnte ich überzeugen. Ich glaube, damals waren es so 260, 270 Bewerber. Darunter hatte ich laut Informationen damals den besten Einstellungstest.
Heute ist Josip Pfad 27 Jahre alt und bestens vorbereitet auf diese neue Arbeitswelt, in der wir uns immer wieder weiterbilden mit unterschiedlichen Maßnahmen und eben auch sehr viel digitalen Angeboten. Liebe Frau Vogt, das ist ja ein sehr ermutigendes Beispiel, wie auch Menschen mit nicht ganz geradliniger Bildungskarriere studieren können.
In der Tat, ja. Er beeindruckt mich auch sehr.
Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Vogt, dass Sie sich Zeit für uns hier beim Podcast Diversität auf dem Weg genommen haben. Bedanken möchten wir uns auch bei der Deutschen Bahn, die diesen Podcast fördert. Es ist mehr als klar, dass virtuelle Bildungsangebote nicht nur spannend, sondern auch die Zukunft sind. Viele junge Auszubildende erwarten das sogar, weil sie mit virtuellen Welten und Online-Games groß geworden sind. Doch auch die Älteren profitieren, wie die Erfahrungen aus diesen beiden vergangenen Corona-Jahren zeigen. Mit unserem heutigen Podcast wollten wir Ihnen ganz konkrete Beispiele zeigen. Denn das ist unser Ziel im Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Wir möchten Ihnen all das an die Hand geben, was Sie benötigen, um die bestmögliche Arbeitsatmosphäre in Ihrem Unternehmen zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie bei unseren Podcasts Diversität auf dem Weg reinhören. Vielen Dank.